Kopfhörer, der Podcast aus der FH Münster. Woran denkt ihr, wenn ihr an Erste Hilfe denkt? Bei mir im Kopf taucht sofort das Bild aus meinem Erste-Hilfe-Kurs auf, den ich damals vor dem Führerschein gemacht habe, in dem alle Teilnehmenden der Reihe nach Herzdruckmassage an einem Dummy geübt haben. Doch Erste Hilfe geht weit über körperliche Verletzungen hinaus. Sie kann auch dort ansetzen, wo es um die mentale Gesundheit geht. Und genau darum geht es bei Mental Health First Aid oder kurz MHFA, der Erste Hilfe für psychische Gesundheit. Was das genau bedeutet, wie man Ersthelfer oder Ersthelferin wird und warum dieses Thema so wichtig ist, bespreche ich heute mit Professor Dr. Jennifer Schmidt, promovierte Psychologin vom Fachbereich Gesundheit hier von der FH Münster. Herzlich willkommen, Jennifer.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Erste Hilfe für psychische Gesundheit ist ja ein Thema, das für viele gar nicht so bewusst ist oder das viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Vielleicht kannst du kurz erklären, was sich genau hinter MHFA verbirgt.
Ja, gerne. Also Mental Health First Aid ist in Deutschland vielleicht noch nicht so präsent, weil es hier tatsächlich erst 2020 angekommen ist. Und in Australien, wo es entstanden ist, ist es tatsächlich schon viel länger ein großes Thema. Dort wurden im Jahr 2000 oder 2001, ich weiß nicht mehr ganz genau, die ersten Erste-Hilfe-Kurse für psychische Gesundheit analog zu den Erste-Hilfe-Kursen für körperliche Gesundheit als Kurzformate für Laien halt etabliert. Und dieses Programm hat sich danach weltweit ausgebreitet. In Deutschland ist es, wie gesagt, erst 2020 angekommen und wird seitdem hier in Deutschland vom Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim verwaltet. Und die Instructor werden ausgebildet, damit sie als Multiplikatoren in der Gesellschaft über psychische Gesundheit und die ersten Hilfemaßnahmen, Krisenhilfe, aber auch das Ansprechen solcher mentalen Probleme ausgebildet werden.
Instructor heißt, das sind dann diejenigen, die die Kurse leiten.
Genau. Also es gibt natürlich Instructor vom Zentralinstitut selber. Aber wenn man jetzt Fachperson ist im Bereich Psychologie, Psychotherapie oder Psychiatrie, kann man diese Instructor-Ausbildung machen und dann halt eigene Kurse anbieten, so wie ich das auch gemacht habe.
Okay, das heißt, du bist Instruktorin. Wie hast du denn das erste Mal von MHFA gehört?
Tatsächlich über eine Kollegin von mir an meiner alten Hochschule, die auch Instructor war und bei denen dann Teilzeit auch mitgearbeitet hat und selber solche Kurse gegeben hat. Und da fand ich das Konzept schon sehr überzeugend und habe mich eigentlich nur gefragt, warum gibt es das nicht schon viel, viel länger bei uns?
Ja, das kann ich gut verstehen, weil, wie ich gesagt habe, also wenn ich so an Erste Hilfe gedacht habe, bevor ich das zum ersten Mal von dir gehört habe, hatte ich das überhaupt nicht auf dem Schirm. Und es ist natürlich super wichtig, weil gerade das Thema psychische Gesundheit oder mentale Gesundheit ja einen hohen Stellenwert auch einfach für viele Menschen einnimmt. Jetzt hast du gerade gesagt, du bist Instruktorin und das können viele Leute machen oder Leute machen, die schon psychologisches Vorwissen haben. Das heißt, es kann jetzt nicht jeder Instruktor oder Instruktorin werden.
Nee, es gibt einige Gruppen, die speziell ja die Anforderungen nach einem Profil erfüllen müssen. Und bei anderen Fällen, da trifft dann MHFA, also das Zentralinstitut, die Auswahl entsprechend. Also man muss auf jeden Fall entsprechende Vorkenntnisse im Bereich Psychologie, Psychotherapie oder Psychiatrie mit sich bringen. Also in der Regel ein Psychologiestudium absolviert haben oder halt auch ein Medizinstudium mit dem Schwerpunkt dann Psychiatrie oder Psychosomatik. Weitere Gruppen, die das machen können, sind Menschen, die in der psychiatrischen Pflege arbeiten oder auch die in der sozialen Arbeit dann entsprechend mit psychisch kranken Personen ihre Erfahrung haben. Und das ZI macht das aus dem Grund, dass man selber natürlich auch so ein bisschen in den Kursen aus den eigenen Alltagserfahrungen mit Betroffenen berichten soll. Ne? Und wenn, damit das nicht nur ein rein theoretisches Seminar wird, wo ja natürlich schon wissenschaftlich fundierte Dinge auch vermittelt werden, aber sehr plastisch sind doch dann die Fallbeispiele, die man aus der eigenen Lebenswelt kennt. Und das sollte nicht immer nur das nahe Umfeld, Familie oder Freunde betreffen, sondern natürlich auch den professionellen Kontext. Und deswegen soll man diese Vorausbildung auch mitbringen.
ZI ist das Institut in Mannheim.
Genau. Ja.
Okay. Und wie kann ich mir dann die Ausbildung vorstellen, die du dort gemacht hast?
Als erstes muss man den Erste-Hilfe-Kurs selber einmal machen, ne, und dann entweder online oder in Präsenz. Und dann hat man eine Woche Ausbildung vor Ort, wo man dann einmal einerseits einen kompletten Präsenzkurs durchgeht, also den auch nochmal selber mitmacht.
Ja.
Und gleichzeitig werden Aufgaben verteilt, sodass jeder der Teilnehmenden einen Teil eines solchen Präsenzkurses am Ende an so einem Prüfungstag halt auch selber halten muss und das geprüft wird. Darüber hinaus gibt es dann halt noch einige Hintergrundinformationen zum Programm, zur wissenschaftlichen Evidenz für das Programm, aber auch zu den ja, lizenzrechtlichen Sachen, sage ich jetzt mal, weil man halt dieses Programm wirklich eins zu eins so halten muss, wie es halt auch von MRFA angeboten wird. Man hat also keine künstlerische Freiheit, da was abzuändern und die Sachen mal ein bisschen anders zu machen. Und darüber wird man dann auch informiert, genauso wie, ja, wie das dann halt funktioniert mit der freiberuflichen Mitarbeit für Mental Health First Aid.
Okay, also einen großen Rundumschlag
auch
in alle Bereiche.
Ja.
Bevor wir gleich nochmal näher auf die MHFA-Kurse eingehen, rudern wir vielleicht nochmal ein Stück zurück und sprechen erstmal nochmal darüber, was genau ist denn überhaupt psychische Gesundheit und der Gegenspieler psychische Erkrankung?
Ja, da streitet man sich über die Definition, gerade bei der psychischen Gesundheit. Und das haben wir ja ähnlich auch bei der körperlichen Gesundheit, dass man lange Zeit gesagt hat, ja, solange man nicht krank ist, ist man gesund. Und heute wissen wir, ja, das ist ein bisschen mehr als das. Und genauso wie bei der körperlichen Gesundheit wissen, okay, jemand kann zum Beispiel auch eine chronische Erkrankung haben, die aufs Wohlbefinden sich niederschlägt langfristig, selbst wenn er gerade nicht erkältet ist, wissen wir bei der psychischen Gesundheit auch, dass es nicht nur das, die Abwesenheit psychischer Störungen betrifft, die natürlich auf die psychische Gesundheit einwirken. Aber psychische Gesundheit an sich ist viel mehr und ist dann halt auch nach diesem Prinzip der Salutogenese, also der Gesundheitsförderung, das Wohlbefinden, was wir erreichen können, was auch mit Lebenszufriedenheit, vielleicht auch mit Glück oder mit allgemein einem erfüllten Leben letztendlich zu tun hat. Und psychische Störungen sind Störungen der Kognition, Emotionen oder des Verhaltens, also den ganzen Prinzipien, mit denen sich die Psychologie auseinandersetzt, die dann halt den Alltag oder die Lebensfähigkeit der Betroffenen beeinträchtigen oder aber zu einem starken Leiden, entweder für den Betroffenen selbst oder für das nähere Umfeld führen. Und bekannte psychische Störungen, die meisten haben ja schon von Depressionen oder Angststörungen gehört, aber es gibt eine ganze Menge mehr auch noch. Essstörungen kennt man vielleicht noch, aber auch sowas wie ADHS oder auch unbekanntere Störungen, mit denen man jetzt nicht so regelmäßig konfrontiert wird. Und auch die Suchterkrankungen gehören mit in dieses Spektrum.
Ja. Kennst du Zahlen oder weißt du, wie viele Menschen in Deutschland davon betroffen sind oder Leute in ihrem Umfeld haben, die betroffen sind?
Also nach den letzten Zahlen, die mit einer repräsentativen Screening-Umfrage gewonnen wurden, die sind schon etwas älter, die Umfrage war, ich glaube, im Jahr 2014, da waren es 27,8%, die in Deutschland im Zeitraum eines Jahres von psychischen Störungen betroffen sind. Also mehr als ein Viertel der Gesellschaft und bei den Frauen sind es sogar 33,3% gewesen. Wobei die meisten von Angststörungen betroffen sind. Da sind auch Angststörungen wie die Höhenangst und die Spinnenphobie dabei, wo ich jetzt mal sage, das haben vielleicht die meisten noch gar nicht so als psychische Störung auf dem Schirm. Aber nichtsdestotrotz sind das erschreckende Zahlen. Und wenn man dann auch noch weiterschaut, einerseits, was jetzt auch so in den letzten Jahren passiert ist, nachdem wir doch mit einigen gesellschaftlichen Krisen konfrontiert sind, und sich auch das erweiterte Umfeld anschaut, sieht man, dass es doch, also eine Studie hat letztens noch gezeigt, dass fast 50% der Menschen jemanden kennen, der von einer psychischen Störung gerade akut betroffen ist. Also es ist ein weit verbreitetes Phänomen und gar nichts mehr, was irgendwie am Rande der Gesellschaft steht, sondern es ist komplett in der Mitte der Gesellschaft angekommen.
Ja, also sind ja wirklich super viele Zahlen. Das heißt, also im Prinzip kann ja jeder sagen, er kennt eine Person, die irgendwie betroffen ist, betroffen war oder auch in der Zukunft irgendwas damit zu tun haben.
Ja, ich frage auch immer in den Kursen nach, so am Anfang so, wer kennt jemanden, der von einer psychischen Störung betroffen ist? Und in der Regel gehen alle Hände hoch.
Ja, und bei vielen weiß man es dann ja vielleicht auch doch gar nicht so genau. Also es geht ja jetzt nicht jeder damit durch die Welt und sagt, hey, ich habe da ein Problem.
Ja.
Gibt es Tendenzen? Wird das eher mehr oder ist das stabil geblieben?
Das kommt auf die Störung an. Also was wir auf jeden Fall sehen, ist ein Anstieg seit 2020, also seitdem die Polykrisen in unserer Gesellschaft zugenommen haben. Also gerade Depressionen und Angststörungen sind zwischenzeitlich auch um 25% nochmal angestiegen. Also das sind dann nicht insgesamt 50%, aber es ist schon eine deutliche Zunahme, vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Das ist natürlich besonders besorgniserregend, die dann natürlich auch von diesen Krisen entsprechend mitgenommen wurden. Wir haben ein paar, gerade die sehr schweren Störungen, die tendenziell eher stabil bleiben, während diese Volkskrankheiten, Depressionen und Angststörungen tendenziell zunehmen. Also da gibt es definitiv den Trend. Aber das ist auch nicht nur in Deutschland so, sondern weltweit.
Ja, und jetzt zeigt dann ja gerade dieser Trend vielleicht auch, warum es so wichtig ist, Ersthilfekurse auch im Bereich psychische Gesundheit zu machen. Jetzt, wenn ich mich zurückerinnere, ich hatte, glaube ich, im Kindergarten das erste Mal wie so eine Mini-Ausbildung, wie man Notruf absetzt oder irgendwie jeder weiß, wie man Pflaster ummacht, einen Verband. Aber wenn es dann um die Psyche geht und psychische Gesundheit, ist man dann ja vielleicht doch schnell überfordert, wie ich reagieren soll, wenn ich merke, in meinem Umfeld ist jemand, dem es gerade nicht so gut geht. Warum ist es denn gerade wichtig, Erste-Hilfe-Kurse für psychische Gesundheit anzubieten?
Wir wissen einerseits, dass Menschen, die unter psychischen Störungen oder psychischen Beschwerden leiden, die besten Heilungs- oder Recovery-Chancen haben, wenn es eine frühe Intervention gibt. Und wir wissen auf der anderen Seite auch, dass sehr viele psychische Beschwerden erstmal lange Jahre verschleppt werden und meistens erst dann in professionelle Behandlungen finden, wenn tatsächlich die Funktionsfähigkeit im Alltag so komplett eingeschränkt ist, dass man halt nicht mehr arbeiten kann. Also ich nehme mal das Beispiel einer schweren Depression, die vielleicht sich schon in der Pubertät ankündigen kann, wie übrigens ganz viele psychische Störungen, und die dann immer mal wieder phasenweise etwas schwieriger wird und dann sich auch wieder beruhigt und wo man dann sagt, ja, der ist halt ein bisschen melancholisch vom Gemüt. Und irgendwann, dann kommt, so, nachdem man diese Veranlagung mitbringt, kommt irgendwann im späteren Leben ein kritisches Lebensereignis. Vielleicht trennt man sich von einem langjährigen Partner und auf einmal kann man morgens nicht mehr aufstehen. So, und schafft es halt einfach überhaupt nicht mehr, seinen Lebensverpflichtungen nachzukommen, leidet darunter und leidet vielleicht sogar noch mal umso mehr darunter, dass man sich schämt, dass man nicht funktioniert. Und wenn man dann eine gute Freundin hat, die das merkt und die nicht davor scheut, einen darauf anzusprechen und einen vielleicht sogar dabei unterstützen kann, professionelle Unterstützung zu finden, hat man deutlich bessere Chancen, als wenn man erst mal ein halbes Jahr sich krank schreibt, zu Hause liegt und nicht weiß, was man mit seinem Leben jetzt noch machen soll. Mhm. Ja, und das ist halt so wichtig, dass das Umfeld halt auch aufmerksam ist, weil wir wissen auch, dass Menschen, die von den Menschen in ihrer Umgebung darauf angesprochen werden, dass etwas mit ihnen nicht stimmt, eine höhere Tendenz haben, sich auch professionelle Hilfe zu suchen. Und die meisten psychischen Störungen sind sehr gut psychotherapeutisch behandelbar.
Ja, und genau dieses Ansprechen von Betroffenen ist dann das, was in den MHFA-Ersthelferkursen gelehrt wird.
Genau. Erstmal natürlich geht es um Entstigmatisierung und auch um die Thematik, ist es nicht Schlechtes, wenn man jemanden darauf anspricht? Weil das ist ja auch so eine Hemmschwelle, ne? Das ist ja auch selbstverständlich irgendwie. Man möchte ja niemandem zu nahe treten. Gerade wir sind jetzt eher so zurückhaltend im zwischenmenschlichen Kontakt hier in unserer Kultur. Und dass man diese Grenze überschreitet, das als etwas Positives kennenzulernen, ist ein ganz wichtiger Aufklärungspunkt bei Mental Health First Aid. Und darüber hinaus natürlich auch die Frage, wie spreche ich denn überhaupt mit jemandem darüber? Weil auch hier gibt es viele Vorurteile, dass man es schlimmer macht, wenn man etwas anspricht. Ne? Dass man, wenn man jemanden danach fragt, ob er vielleicht Gedanken hat, sich das Leben zu nehmen, dass man ihn dann erst recht dazu bringt, dass er das halt tatsächlich denken könnte. Und das sind halt Fehlinformationen, mit denen wir im Kurs aufräumen. Und wir vermitteln einen Gesprächsführungsleitfaden, das sogenannte Roger-Prinzip, mit dem man dann auch als Laie Sicherheit darin gewinnen kann, über solche heiklen Themen wie psychische Beschwerden zu sprechen. Und zwar relativ natürlich darüber zu sprechen.
Ja, jetzt ohne Inhalte aus dem Kurs vorweggreifen zu wollen, aber jetzt hast du gerade das Roger-Prinzip genannt. Vielleicht kannst du kurz umreißen, was man sich darunter vorstellen kann.
Ja, also das ist, wie gesagt, so ein Gesprächsleitfaden, so ähnlich wie das ABC-Prinzip bei der körperlichen Ersten Hilfe. Und da geht es darum, im ersten Schritt überhaupt mal zu reagieren, also eine Aufmerksamkeit zu haben fürs Umfeld und Menschen dann tatsächlich auch mal darauf anzusprechen, wenn sie einem auffallen, wenn einem auffällt, dass da psychisch vielleicht etwas im Argen liegt. Mhm. Und vor allen Dingen auch in akuten Krisen zu reagieren. Also was mache ich, wenn da jemand irgendwie eine Panikattacke hat zum Beispiel, ne? Oder vielleicht tatsächlich Suizidgedanken. Wie reagiere ich da drauf? Dann haben wir das Thema offen und unvoreingenommen kommunizieren. Das ist das O. Wo es dann darum geht, nicht zu verurteilen und Menschen das Gefühl zu vermitteln, dass sie tatsächlich darüber sprechen können, ohne dass man halt in irgendeine Ecke gestellt wird. Mhm. Dann haben wir die Sache, dass man Ratschläge geben soll, also gib Rat, hier tatsächlich aus dem eigenen Hintergrundwissen auch zu ermutigen, was man denn tun kann, um seine psychischen Beschwerden vielleicht selber schon ein wenig zu lindern. Aber auch das E, ermutige zu professioneller Hilfe, dann tatsächlich Anlaufstelle zu sein und so eine Lotsenfunktion zu übernehmen. Was kann ich denn einem Betroffenen sagen, wo er sich hinwenden kann? Und wir haben da auch immer oft zu tun mit dem Thema, ja, es gibt sowieso keine Psychotherapieplätze. Man muss erstmal ein Jahr warten, bis man dann in Behandlung kommt. Aber es gibt auch andere Anlaufstellen und es gibt auch durchaus Möglichkeiten, gerade bei akuten Krisen schneller in Behandlung zu kommen. Und da klären wir dann auch entsprechend über die Versorgungsstrukturen auf im Kurs. Und das Letzte ist es eher mit reaktivierer Ressourcen, also tatsächlich die Person durch, ja, nicht Ratschläge, sondern durch das Erfragen, was denn in der Vergangenheit bei Ihnen geholfen hat, um sich selber so ein bisschen rauszuziehen aus dem Sumpf, sage ich jetzt mal, dass man dabei unterstützen kann, dass die Person Selbstfürsorge wieder zeigen kann, um halt auch wirklich selber etwas Positives für ihre Psyche und ihre psychische Gesundheit zu tun.
Ja, okay, das klingt erstmal auch nach viel Wissen, was man so haben muss, aber auch nach irgendwie einer großen Verantwortung zum Teil. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Person dann die Verantwortung für die Betroffene übernimmt oder so eine Art Therapie durchführt.
Auf gar keinen Fall. Also man ist jetzt nicht Psychotherapeut leid. Man muss sich einmal klar machen, wie lange so eine Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten zum Beispiel dauert. Also heutzutage jetzt 5 Jahre, nachdem man schon ein 5-jähriges Studium absolviert hat, mit ganz vielen Praxiseinsätzen. Und das kann man nicht in 2x6 Stunden in diesem Kurs lernen, logischerweise. Es geht darum, dass man überhaupt erstmal jemanden, der betroffen ist, anspricht. Und was auch immer wieder Thema in den Kursen ist, ja, wie setze ich denn dann auch die Grenzen, ne? Dass ich halt auch nicht als Ersatzpsychotherapeut gesehen werde. Darüber sprechen wir auch im Kurs entsprechend. Aber tatsächlich ist es wichtig zu wissen, was sind die ersten Anlaufstellen. Das können Psychotherapeuten sein, das können aber auch Hausärzte sein und das kann auch eine Klinik sein oder eine psychosoziale Beratungsstelle in der Nähe, wo man vielleicht eher einen Zugang findet. Und hier ist man tatsächlich, wird man auch ausgebildet darin, wo die eigenen Grenzen sind. Ne? Es ist natürlich gar nicht so, so unproblematisch, weil doch viele Leute, die in die Kurse gehen, auch gerne helfen wollen, ne? Und sich dafür interessieren und dann halt auch gerne einspringen wollen. Aber das ist auch ein ganz wichtiges Prinzip, was wir von Anfang an vermitteln. Es geht auch immer um die eigene Sicherheit und um die eigene psychische Gesundheit der Ersthelfenden.
Ja, jetzt hast du gerade mit dem Roger-Prinzip schon so ein bisschen gezeigt, was gelehrt wird und auch gerade mit der eigenen Abgrenzung. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, worum es inhaltlich geht. Also du hast gerade gesagt, es gibt so eine Vielzahl von Erkrankungen. Werden da nur bestimmte thematisiert oder wie geht das vor sich?
Genau, wie gesagt, wir haben insgesamt 12 Stunden Zeit. Das heißt, wir können nicht alle psychischen Erkrankungen, die es gibt, tatsächlich behandeln, leider. Von daher beschränken wir uns auf die häufigsten oder die, die uns in der Gesellschaft am meisten auffallen. Und das sind einerseits die Depressionen und die Angststörungen, die beiden größten Gruppen psychischer Störungen. Und auch hier geht es nicht darum, dass man am Ende nach diesem Kurs diese Störung perfekt diagnostizieren kann. Das ist selbst für Psychotherapeuten auch wieder ein langer Ausbildungsweg, sondern es geht darum, dass man einfach Symptome erkennt, die dafür sprechen, dass hier zum Beispiel eine psychische Störung vorliegen könnte. Und das können auch manchmal Symptome sein, von denen man es gar nicht so denkt, dass zum Beispiel Schmerzen, über die regelmäßig berichtet werden, auch ein Symptom für eine Depression oder eine Angststörung sein könnten und dass man dafür aufmerksam wird. Also Angststörung, Depression, dann haben wir im Präsenzkurs einen kurzen Teil zu den Traumafolgestörungen, die ja auch mit dem Fluchthintergrund, den viele Menschen inzwischen haben, immer relevanter werden. Und hier in dem Kontext dann die Krisen der Panikattacke und der Suizidalität. Und im weiteren Verlauf schauen wir dann auf die Psychosen und Psychose, ja, verwandte Erkrankungen wie die Schizophrenie plus auf die Suchterkrankung, hier aber speziell auf Alkoholabhängigkeit. Das sind die 4 großen Themen, die wir in dem Kurs behandeln können. Und da bleiben leider viele auf der Strecke. Aber das Schöne ist ja, dass diese Kurse dann viele der Teilnehmenden auch dazu anregen, sich selber vertieft auch mit anderen Störungen auseinanderzusetzen und dafür zu sensibilisieren.
Ja, jetzt sind da ja auch viele Störungen bei, die schon auch nicht so ganz leicht ist. Also du hast jetzt gerade von Suizidalität gesprochen. Wer kann denn Ersthelfer, Ersthelferin werden oder wer sollte das besser nicht machen? Kann man das so sagen?
Also prinzipiell kann es jeder werden und es ist auch keine Ausschlussdiagnose, wenn man selber zum Beispiel schon mal Erfahrungen persönlich mit psychischen Störungen gemacht hat, wenn man selber davon betroffen ist. Man muss dann hier natürlich gucken, dass man umso besser auch selbst für sich sorgt. Und ich würde mal sagen, jemand, der absolut kein Interesse an psychischer Gesundheit hat, wäre aber in so einem Kurs falsch, ne? Also, dass jemand jetzt von seinem Arbeitgeber zum Beispiel da zwangsläufig reingeschoben wird, wir müssen das jetzt alle machen, so wie wir alle eine Erste-Hilfe-Ausbildung machen müssen, Das finde ich jetzt nicht so hilfreich, weil man muss natürlich sich selber zutrauen, über die Dinge auch sprechen zu können. Also erstens ein Grundinteresse am Thema psychische Gesundheit mitbringen und sich auch grundlegend zutrauen, mit Menschen darüber zu sprechen. Ansonsten ist das vielleicht eine schöne Informationsveranstaltung für einen, dass man mal was Neues gelernt hat. Aber dann kann man sich lieber ein Buch dazu durchlesen oder Videos dazu angucken, wo über psychische Störungen berichtet wird. Aber ansonsten ist es wirklich für jeden und auch explizit für Laien konzipiert, die gar keine Vorerfahrung mit psychischen Störungen haben.
Wo kann ich denn so einen Kurs machen?
Also zum Beispiel an der FH Münster.
Ja.
Regelmäßig, also mindestens einmal im Jahr, bieten wir über die Weiterbildung vom Fachbereich Gesundheit Mental Health First Aid auch an, als zweitägigen Präsenzkurs bei uns vor Ort, wo man dann auch mehr mit den anderen Teilnehmenden in den Austausch kommen kann. Aber es gibt inzwischen auf mhfa-ersthelfer.de eine Übersicht von ganz vielen Kursangeboten. Dabei haben wir einerseits Online-Kurse, die in einem 6x2-Stunden-Format stattfinden. Und dann zieht sich das Ganze natürlich über einen längeren Zeitraum. Und dann halt auch Präsenzkurse, die entweder in 4x3 Stunden oder meistens 2x6 Stunden, also an 2 Blocktagen, angeboten werden.
Okay. Kommen wir nochmal auf die Ersthelfertätigkeit zurück. Was wäre denn so eine Situation, in der ich als Ersthelferin reagieren könnte und was könnte ich machen?
Ja, also zum Beispiel, ich nehme jetzt mal uns als Dozenten. Wir bekommen halt mit, dass es einer Studentin oder einem Studenten zunehmend schlechter geht und dass er vielleicht ja regelmäßig in der Veranstaltung wegdöst. Das kann doch normal sein, je nachdem, wie man gefeiert hat. Aber vielleicht sieht man dann, dass zwischendurch mal ein Tränchen kullert oder dass jemand halt irgendwie auf einmal auch längere Zeit nicht mehr kommt oder Prüfungsleistung nicht absolviert, dann kann das halt ein Anlass sein, mal mit der Person ins Gespräch zu gehen. Natürlich zwingen wir uns nicht auf. Und es gibt das große Problem, dass wir nicht generell in der Behandlung psychischer Störungen niemanden gegen den Willen therapieren können. Also manchmal mit Zwangsmedikamenten, aber nehmen wir jetzt mal so einen Fall einer Depression oder Angststörung, da müssen die Betroffenen auch selber motiviert sein, an ihren Themen zu arbeiten, auch in der Psychotherapie zum Beispiel. Aber das könnte halt ein Fall sein, einfach, dass man hier aufmerksam ist und dass die Tatsache, dass so jemand dann merkt, oh, es ist jemandem aufgefallen, ich bin nicht total egal, also ich bin nicht allen auf der Welt egal und Menschen sorgen sich um mich, das kann halt schon der Anstoß sein, dass man sich vielleicht entscheidet, nicht zu Entscheidungen zu kommen wie, mein Leben macht keinen Sinn mehr und warum bin ich überhaupt noch hier, ne? Also diese Aufmerksamkeit zu haben. Aber es kann auch die Kollegin im Arbeitsumfeld sein, die irgendwie zunehmend fehlt und die irgendwie immer mehr darüber ja ächzt, dass sie das alles nicht mehr schafft und sie kann sich sowieso nicht mehr konzentrieren und vielleicht ist da zu Hause im Hintergrund auch was passiert, was jetzt gerade sehr belastend ist, ne? Oder die Nachbarin, die nach der Trennung von ihrem Mann das Haus gar nicht mehr verlässt und die man häufiger immer mehr weinend sieht oder so. Das sind alles so Beispiele. Also es können sowohl Schutzbefohlene, sage ich jetzt mal, sein oder andere Menschen, mit denen man im Arbeitskontext zu tun hat, Arbeitskolleginnen und Kollegen. Aber es kann auch das familiäre Umfeld, Freunde, bekannte Nachbarn betreffen.
Ja. Ja. Okay. Kann ich denn was falsch machen in solchen Situationen?
Das Falscheste ist, nichts zu machen.
Okay.
Also da sollte man, also natürlich, man sollte jetzt nicht irgendwie denken, dass man der Ersatztherapeut ist und sagen, oh, ich habe gehört, Angststörung kann man ganz toll mit Expositionstherapie therapieren. Jetzt, du hast Höhenangst, dann lass uns doch mal auf diesen Wolkenkratzer gehen und ein bisschen runtergucken. Also das nicht. Man sollte da seine Grenzen kennen. Aber wenn es erstmal darum geht, überhaupt jemanden darauf anzusprechen, dann kann man da erstmal nichts falsch machen. Im schlimmsten Fall möchte jemand nicht darüber reden.
Ja.
Und dann muss man das respektieren. Wie gesagt, wir zwingen uns nicht auf, aber wir sollten immer das Angebot machen. Aber wenn du irgendwann doch darüber sprechen möchtest, dann komm auf jeden Fall auf mich zu. Das ist gar kein Problem. Dann melde dich bei mir. Ja. Und gerade in Krisensituationen, wenn man jetzt damit zu tun hat, nehmen wir ein Beispiel, wenn man jetzt Lehrkraft ist und der Schüler sagt, ich will nicht mehr leben, ne? Also Suizidalität steht jetzt akut an, dann sollte man tatsächlich für die Sicherheit der Person sorgen und auch es nicht für sich behalten, wenn der Schüler es einem anvertraut hat, sondern dann entweder Vertrauenspersonen informieren oder aber entsprechend auch den Notruf informieren, ne, oder mit der Person in eine Klinik fahren, dass das halt einmal professionell festgestellt werden kann, ob da jetzt wirklich Gefahr im Verzug ist. Ne? Und das sind so eher schon die sehr kritischen Momente, wo auch viele die Hemmungen haben. Ne? Jetzt hat sich die Person mir anvertraut, jetzt will ich die ja nicht verpetzen. Aber tatsächlich ist hier das, was im Vordergrund steht, erstmal für die Sicherheit der Person zu sorgen und gegebenenfalls auch für die Sicherheit von einem selbst. Da muss man natürlich auch schauen, wenn jetzt jemand gerade eine Waffe hat oder so.
Ja, okay. Das heißt, durch den Kurs werde ich zum einen sensibilisiert und kriege auch so ein bisschen Hintergrundwissen über so große psychische Erkrankungen oder Störungsbilder und habe Techniken an der Hand, wie ich mich sicherer fühle, mit den Leuten umzugehen und die Leute anzusprechen.
Ja, weiß ich, genau.
Kann. Okay. Hast du schon mal Rückmeldung oder Feedback von Teilnehmenden oder aus deinem Umfeld irgendwie gehört von Leuten, die diesen Kurs gemacht haben?
Ja, also das Feedback ist eigentlich immer sehr positiv. Wir evaluieren natürlich die Kurse auch regelmäßig, einerseits über MHFA selbst und dann aber auch, wenn wir es hier an der FH anbieten. Und da sagen schon viele, dass es erstens sehr interessant ist, diese Informationen mal wirklich so zu bekommen, sehr, relativ kompakt. Aber dass auch viele, und das ist das Schöne, sich sicherer fühlen, selbstwirksamer fühlen, wenn es darum geht, diese Themen nicht nur totzuschweigen, wenn man ihnen im Umfeld begegnet, sondern tatsächlich anzusprechen. Und ich habe auch schon mal von einer Teilnehmerin die Rückmeldung bekommen, dass sie gesagt hat, so ja, ich konnte tatsächlich jetzt einer Studierenden besser helfen, wo mir das aufgefallen ist. Und die hat sich danach auch sehr bedankt und war total davon angetan, dass jemand sich um sie kümmert. Also dass jemand sich um sie gesorgt hat.
Ja, okay, das ist ja super. Ja, super Feedback. Gibt es auch offizielle Studien, die irgendwie die Wirksamkeit von MHFA schon mal untersucht haben?
Ja, es gibt einige Studien von Mental Health First Aid, auch teilweise selbst initiiert, also dass sie es selber evaluiert haben. Was natürlich immer das Problem ist, ist, dass wir nicht die Teilnehmenden irgendwie 2 Jahre lang danach im Alltag begleiten können, um zu wissen, haben die jetzt wirklich jemandem das Leben gerettet, weil sie bei Suizidalität den Notruf angerufen haben. Das wissen wir natürlich nicht. Aber was wir wissen, ist, dass die Teilnehmenden selber gefragt wurden, ob sie sich sicherer fühlen im Umgang mit Menschen mit psychischen Erkrankungen und ob sie das Gefühl hätten, sie würden jetzt jemandem helfen oder ob sie selber berichten dann mit einiger Zeit Abstand, ob sie mal jemanden tatsächlich darauf angesprochen haben. Und da sehen wir auf jeden Fall schon signifikante Effekte, dass die Personen sich selber eher dazu imstande fühlen und dass sie auch ein besseres Wissen tatsächlich über psychische Störungen haben. Also die sogenannte Mental Health Literacy, das Wissen über psychische Störungen und auch die Versorgung psychischer Störungen, dass die verbessert ist. Also da gibt es einiges an Studien. Was immer so ein bisschen kritisch betrachtet wird, auch in jetzt jüngeren Meta-Analysen, ist die Frage, ja, wie viel Nutzen bringt es der Gesundheitsversorgung oder dem Gesundheitssystem jetzt tatsächlich? Weil wir halt nicht immer wissen, wie viele der Personen dann wirklich jemandem geholfen haben. Aber wenn es darum geht, sich selber sicherer in dieser Thematik zu fühlen, hat es auf jeden Fall sehr positive Effekte.
Ja, das ist ja schon mal der erste Schritt, dass ich überhaupt jemanden anspreche. Und wie du gerade gesagt hast, ist das ja auch der erste Schritt, dass sich Leute überhaupt weitere Hilfe holen können. Jetzt bist du ja nicht nur Instruktorin für den MHFA-Kurs, sondern auch Professorin hier an der FH Münster. Ist MHFA zu Teilen auch irgendwie Teil deiner Lehre oder des Studiums der Studierenden hier?
MHFA selber nicht, aber tatsächlich war das damals auch so ein Anstoß, der mich auch mit dazu gebracht hat, die Instructor-Ausbildung zu machen, dass ich mir überlegt hatte, damals das quasi als Wahlkurs auch für Studierende anzubieten. Mhm. Es gab damals einige organisatorische Hürden, weil dieses MHFA-Programm halt relativ fixiert ist, weshalb man es nicht so in eine normale Lehrveranstaltung so einfach einbinden kann. Aber ich habe eine Wahlvertiefung Mental Health, psychische Gesundheit in einigen Studiengängen des Fachbereichs Gesundheit seitdem auch angeboten, wo wir zumindest über die Versorgungsstrukturen auch oder wo ich darüber aufkläre und wo ich auch diese Thematik Umgang mit Krisen wie Suizidalität, Panikattacken oder Trauma in traumatischen Ereignissen einmal anspreche und natürlich auch Hintergrundwissen über psychische Störungen vermittle, dann aber über ein paar mehr psychische Störungen und ein bisschen akademischer, sage ich jetzt mal, als das in Mental Health First Aid ist.
Ja, jetzt hast du gerade schon gesagt, so eine Pflicht wie beim Führerschein für den Erste-Hilfe-Kurs würdest du nicht befürworten. Was wäre denn trotzdem sinnvoll? Also ich habe es gerade überlegt, deine Studierenden lernen das, aber das sind ja eh Studierende des Fachbereichs Gesundheit, die sich auf dieser Schiene ja eh schon so ein bisschen auskennen oder sensibilisierter für gewisse Themen sind. Wäre das dann irgendwie auch eine Idee, das irgendwie breiter anzubieten, vielleicht schon in Schulen oder auch in anderen Fachrichtungen, Fachgebieten oder auf der Arbeit irgendwie?
Ja, also in Schulen fände ich das extrem sinnvoll. Und ich finde, also allerspätestens in der Oberstufe gehört das eigentlich dazu, weil diese frühe Aufklärung auch darüber, wie die Psyche funktioniert, einfach ein Schutzfaktor sein kann. Also Bildung über psychische Funktionsweisen, psychische Störung kann auch einen Schutzfaktor darstellen, ob man sie selber ja vielleicht entwickelt oder wie man zumindest damit umgeht, ob man sich dann halt Hilfe sucht. Ne? Und das ist was anderes, wenn ich einfach nur merke, mir geht's schlecht, aber ich weiß nicht, was mit mir los ist, als wenn ich vielleicht schon einen Verdacht habe und vielleicht auch weiß, wo man damit hingehen könnte oder an wen man sich mit solchen Problemen wenden kann. Ne? Das ist, wie generelle Gesundheitskompetenz auch wichtig ist für ein gesundes Leben, ist auch Mental Health Literacy wichtig für psychische Gesundheit langfristig und dafür auch selbstfürsorglich handeln zu können. Aber auch dafür ist bei seinem Umfeld, in seinem Umfeld halt erkennen zu können und andere Personen dann halt auch in entsprechende Versorgungsstrukturen überführen zu können. Von daher in der Schule fände ich es extrem wichtig. Im Studium, also man könnte jetzt so ein freiwilliges Angebot machen, dann hat man da wieder dieses Präventionsparadox, was wir immer haben. Also die Menschen, die eigentlich es am wenigsten nötig haben, sich über die Dinge zu informieren, die informieren sich mit der größten Begeisterung, ne, weil sie sich sowieso dafür interessieren. Bei vielen anderen, die es vielleicht auch nötig hätten, kommt es nicht an, weil sie kein so großes Interesse haben. Aber so als grundlegende Lebenskompetenz ein Grundwissen über psychische Gesundheit zu haben, fände ich schon wichtig. Und da sehe ich die Schule noch eher als die Hochschule tatsächlich in der Verantwortung.
Ja. Siehst du eine Veränderung in den letzten Jahren, was Stigmatisierung angeht von psychischen Erkrankungen oder auch wie darüber gesprochen wird?
Ja, absolut. Also ich glaube, wenn man jetzt noch mal ein bisschen weiter guckt und ich gucke mir mal die letzten 20 Jahre an, also ich habe vor 20 Jahren angefangen zu studieren und ich schaue mir an, wie wurde damals in der Gesellschaft über psychische Erkrankungen gesprochen, wie wird heute darüber gesprochen, sind das Welten. Also damals waren Menschen, die psychisch krank waren, das waren die, oh, die sind doch in der Klapse, ne? Die sind gefährlich. Also und oder die sind, oh, die sind so depressiv, die sind für nichts mehr zu gebrauchen. Also sehr viel mit Vorurteilen und Stigmata behaftet. Und heute glaube ich gerade auch, dass die jüngeren Generationen über Social Media viel mehr davon mitbekommen, dass halt viel mehr Betroffene auf Social Media halt auch berichten können, wie ist es denn eigentlich in meiner Welt so, ne? Wie erlebe ich das Ganze? Auch bei selteneren psychischen Erkrankungen. Und das hilft schon einerseits extrem. Auf der anderen Seite haben wir auch das Phänomen, dass zu so einigen psychischen Störungen dann auch Fehlinformationen verbreitet werden. Ich nehme jetzt mal mein Lieblingsbeispiel. 5 Punkte, an denen du merkst, dass du ADHS hast. Guckst du manchmal in den Kühlschrank und weißt gar nicht mehr, was du da wolltest? Vielleicht hast du ADHS.
Ja.
TikToks, also, wo sich dann die meisten Leute fragen, vielleicht habe ich ja auch ADHS. Ne? Also wo halt einfach wirklich Quatsch verbreitet wird. Da kam jetzt neulich auch eine Studie raus, die das für Social-Media-Inhalte mal analysiert hat und festgestellt hat, da wird sehr viel an Fake News verbreitet, gerade auch über psychische Störung. Und wir haben auch die Gefahr, dass man dann natürlich so eine Übersensibilisierung hat, ne? Dass jeder auf einmal denkt, er hätte eine psychische Störung, weil er mal da was gehört hat, ne? Und weil er auch schon mal in den Kühlschrank geguckt hat, nicht mehr wusste, was er da eigentlich wollte. Ne? Also das ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Aber ich glaube, generell ist es so, dass wir in der Gesellschaft mehr darüber sprechen können. Und ich finde das in Seminaren von mir total toll, dass jetzt Studierende sagen, also in meiner Psychotherapie, da habe ich zum Beispiel diese und diese Bewältigungsstrategie gelernt. So, also dass man da wirklich so offen drüber spricht, nicht nur ich kenne jemanden, sondern ja, ich bin selbst betroffen, ich habe da meine eigenen Erfahrungen gemacht und ich berichte, wie es mir damit gegangen ist. Und das ist vor 20 Jahren, also da hat man im eigenen Umfeld auch nicht gehört, ob, also selbst unter Psychologiestudierenden, denen man vorwirft, dass die alles einfach Probleme mitbringen, ein Vorurteil. Aber selbst da war es so, dass man da nicht wirklich offen drüber gesprochen hat. Ne?
Ja, okay, das heißt, durch Social Media ist einiges ins Rollen gekommen, aber es gibt auch trotzdem noch ein paar Schwierigkeiten aufgrund dessen. Was könnte denn jetzt noch passieren, damit das Thema weiter destigmatisiert wird und offener darüber kommuniziert wird?
Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Betroffene halt weiter die Möglichkeit haben, sich entsprechend zu äußern, dass vielleicht auch dieser Kontakt noch stärker hergestellt wird. Also, dass man dann nicht nur von ihnen hört, sondern mit ihnen reden kann entsprechend. Aber da gibt's ja auch immer mehr Austauschformate. Und ansonsten, ja, glaube ich halt, dass man vielleicht ein bisschen darauf schauen sollte, dass die Informationen, die medial verbreitet werden, also, dass man da auch auf Fake News zum Beispiel hinweist. Ja. Ne? Das kann halt nicht jeder so richtig einschätzen, wenn er jetzt nicht den richtigen wissenschaftlichen oder psychologischen Hintergrund dazu hat. Aber ansonsten finde ich schon, also ein Punkt, den ich vielleicht noch ansprechen kann, ganz kritisch, vielleicht sollten wir aufhören, psychische Störung medial sehr lapidar immer als Grund für irgendwelche Verbrechen darzustellen, weil das ist etwas, was mir medial in den letzten Jahren sehr aufgefallen ist, dass Menschen, also dass sehr häufig bei irgendwelchen schlimmen Geschehnissen, Attentaten, Terroranschlägen gesagt wird, ja, der Betroffene hatte eine psychische Störung. Das ist immer so eine schöne Entschuldigung. Am Ende ist er nicht wirklich schuld, keiner ist so wirklich schuld, aber die psychische Störung ist schuld. Auf der anderen Seite haben wir dann Politiker, die sagen, na dann, wenn das so ist, dann sollten wir mal ein Register von allen Menschen mit psychischen Störungen aufmachen, damit wir halt wissen, wer potenzielle Gefährder sind. Und Menschen mit einer psychischen Störung als potenziell kriminell hinzustellen, finde ich halt eine ganz schwierige Sache.
Ja.
Und von daher finde ich es da ganz wichtig, auch ein bisschen sensibler mit diesem Thema umzugehen. Denn natürlich haben wir durchaus bei einzelnen psychischen Störungen ein leicht erhöhtes Gewaltpotenzial, weil die Menschen auch teilweise extreme Angst haben und unter extremem Stress stehen. Aber das, was dahinter steht, ist oft halt auch, sage ich jetzt mal, ein Versagen von Gesellschaft, Sozialsystemen und Versorgungsstrukturen. Und auch diese Menschen hätten vielleicht teilweise früher einfach nur vernünftige Hilfe und Unterstützung gebraucht, ne? Und
ja.
Das finde ich auf jeden Fall etwas, was man momentan verbessern könnte, ja, wenn über psychische Störungen gesprochen wird.
Ja, also auch aufhören, alle über einen Kamm zu scheren.
Auf jeden Fall, weil in den allermeisten Fällen leiden die Betroffenen selbst und nicht andere Menschen, die dann potenziell gefährdet sind.
Ja, und diese Sensibilisierung wird dann auch in den MHFA-Kursen gelehrt. Und dieses Wissen, dass es eben so ist, weil das muss man ja auch erstmal von jemandem gehört haben, weil oft ist es ja so, die Medien haben einen riesen Einfluss. Und wenn man das nicht gerade kritisch hinterfragt, dann ist das halt erstmal so.
Ja, also ich, genau, gerade beim Thema Psychosen, wo wir halt auch wissen, Menschen, die eine Psychose haben, also die zum Beispiel Wahnvorstellungen haben oder Stimmen hören, Schizophrenie haben, das wird immer sehr gerne medial so dargestellt, als wären die gefährlich. Und natürlich zeigen die durchaus, wenn die jetzt so eine akute Phase haben, auch manchmal Verhalten, was von außen sehr, sehr befremdlich sein kann, ne? Wenn jemand dann rumschreit auf der Straße oder so. Und ne, manchmal sind sie auch nicht ganz Herr ihrer Handlungen. Aber trotzdem erstmal klar zu machen, nein, Menschen, die das erleben, die sind nicht grundsätzlich gefährlich. Man muss nicht Angst haben, dass die einen irgendwie an die Gurgel springen, ne? Das läuft anders ab. Also darüber berichten wir dann auch. Und da wird im MHFA-Kurs auch viel mit Videobeispielen zum Beispiel gearbeitet, dass man sich das Ganze einfach besser vorstellen kann und mehr Empathie dafür entwickeln kann.
Ja, kannst du vielleicht nochmal 2, 3 Sätze zur Psychose sagen, was das ist? Und jetzt sagst du gerade, in den Medien wird das oft als gefährlich dargestellt, das ist aber gar nicht so. Vielleicht für Leute, die jetzt nicht so den Hintergrund haben.
Ja. Also eine Psychose ist ein Symptom psychischer Störungen, das, die geht in der Regel mit entweder Halluzinationen oder Wahnvorstellungen einher. Und das kann zum Beispiel Verfolgungswahn sein, sodass Betroffene dann wirklich auch selbst Angst haben, jemand könnte ihnen etwas tun. An Halluzinationen ist das häufigste tatsächlich Stimmen hören, also akustische Halluzinationen. Und das können Stimmen sein, die sehr negative und böse Dinge sagen, die auch befehlende Dinge sagen. Zum Beispiel, du musst jetzt aus dem Fenster springen, weil das ist der einzige Weg, vor deinen Verfolgern zu flüchten. Mhm. Ja, also so bringen die Leute sich dann teilweise auch selber eher in Gefahr. Und da ist dann halt, naja, wenn die Menschen diese Stimmen hören, kann es halt auch vorkommen, dass sie diesen Stimmen antworten. Und das sind dann zum Beispiel Menschen, denen man manchmal begegnet, die offensichtlich mit irgendjemandem sprechen, der nicht da ist. Da muss man immer erst mal gucken, hat die AirPods in den Ohren und so. Das kommt ja auch immer häufiger vor. Aber nee, nochmal ernst, das ist natürlich etwas, was aufkommen kann. Ich kannte das aus meiner Uni-Zeit. Da hatten wir eine Kommilitonin, die ständig mit ihren Stimmen diskutiert hat. Aber die ist damit wunderbar klargekommen, ne? Die hat dann tiefe philosophische Dialoge geführt, offensichtlich. Die war aber nicht jetzt massiv da unter Angstzuständen oder so. Und es gibt eben halt Medikamente, die man dann verwenden kann, Antipsychotika oder Neuroleptika, mit denen man diese Symptome mildern kann. Ne? Und was man halt weiß, es gibt so leicht erhöhte, also gerade bei Menschen, die hier in so einer akuten Krisenphase auch sind, gibt es schon eine leicht erhöhte Gewaltbereitschaft. Aber die ist nicht ansatzweise in dem Ausmaß vorhanden, wie es manchmal medial dargestellt wird oder wie es Menschen auch vermittelt wird. Also dass jemand mit so einer Psychose immer gefährlich ist, ne?
Ja.
Und Psychosen können aber nicht nur im Rahmen psychischer Störungen an sich auftreten, sondern auch im Rahmen von Substanzmissbrauch als Folge oder auch wenn man bestimmte Medikamente einnimmt. Also das ist jetzt ein Symptom einer psychischen Störung, nicht selber eine psychische Störung.
Ja, okay. Also wenn ich mir das jetzt vorstellen würde, jemand hört Stimmen und möglicherweise noch Stimmen, die einen bedrohen, dann ist es ja auch irgendwo verständlich, dass die Person dann verängstigt ist.
Ja.
Gerade wenn der Person das gar nicht so bewusst ist, dass das vielleicht ja nicht so ist, dass da wirklich, also dass da keine Stimmen sind.
Ja, also ich kann nur sehr empfehlen, bei YouTube zum Beispiel mal Psychose-Simulator einzugeben und sich das Ganze auf Kopfhörern mal so 5 Minuten anzuhören, um sich zu versuchen hineinzuversetzen, was diese Betroffenen dann halt durchmachen. Und ich glaube, dann kann man das schon verstehen, was das für einen Stress in einem auslösen kann.
Ja, apropos Empfehlung, jetzt gibst du mir schon eine super Überleitung. Erstmal vielen Dank für die ganzen Infos. Und wenn du jetzt nicht noch irgendetwas Wichtiges hast, was du mit uns teilen möchtest, würde ich dir unsere Abschlussfrage stellen. Und zwar heißt unser Podcast ja Kopfhörer. Und ich würde gerne von dir wissen, wann du denn das letzte Mal Kopfhörer aufhattest und was da rauskam.
Da kann ich jetzt eine kleine Eigenheit über mich selber berichten. Ich laufe fast ständig mit Kopfhörern rum und vor allen Dingen schlafe ich mit Kopfhörern. Wie manche Leute mit Ohrstöpseln schlafen, schlafe ich mit Kopfhörern. Und da kommen meistens sehr gute Podcasts über gesellschaftliche Themen raus, die ich mir gerne anhöre, um mich mal vor rein psychologischen auch ein bisschen abzulenken.
Hast du da eine Empfehlung?
Oh, da gibt es einige. Also für die Psychologie-Interessierten gibt es natürlich Betreutes Fühlen zum Beispiel als Podcast. Ansonsten höre ich mir da auch gerne so gesellschaftliche Themen an, aber das würde jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit fühlen. Ja, aber ich glaube, das ist eine ganz schöne, also sich da von Fachleuten was anzuhören, ist immer eine ganz schöne Möglichkeit, auch über den eigenen Tellerrand rauszugucken, sich nicht nur mit seinem Spezialgebiet zu beschäftigen, sondern ja, mit dem, was andere Leute einem auch Kluges über die Welt erzählen.
Ja. Super, Jennifer Schmidt, vielen Dank, dass du dein Wissen heute mit uns geteilt hast.
Gerne.
Und wenn auch ihr jetzt Lust bekommen habt, mehr über das Thema MHFA zu erfahren oder euch als ErsthelferIn ausbilden zu lassen, schaut in den Weiterbildungskatalog der FH Münster oder sucht auf der MHFA-Website Angebote in eurer Nähe. Achtet aufeinander und bis zum nächsten Mal. Jetzt seid ihr gefragt. Wenn ihr Feedback oder Themenvorschläge für uns habt, dann meldet euch doch einfach. Entweder mit einer Nachricht auf Instagram oder per Mail an podcast@fh-münster.de. Und wenn ihr wollt, dann gebt uns gerne auch eine Bewertung auf der Podcast-Plattform, auf der ihr unterwegs seid. Bis zum nächsten Mal.